Arya. Ihre Augen hatten sich an die Finsternis gewöhnt. Als Harwin ihr die Kapuze vom Kopf zog, blinzelte Arya im rötlichen Licht des hohlen Berges wie eine dumme Eule. In der Mitte des Lehmbodens hatte man eine riesige Grube für das Feuer ausgehoben, und die Flammen stiegen lodernd und knisternd bis zur rußigen Decke. Die Wände bestanden zu gleichen Teilen aus Stein und Erde, und riesige weiße Wurzeln ringelten sich wie tausend bleiche Schlangen. Zwischen diesen Wurzeln traten Menschen hervor, während sie zuschaute. Sie kamen, um einen Blick auf den Gefangenen zu werfen, aus den Schatten, aus den pechschwarzen Gängen, erschienen aus Spalten und Rissen an allen Seiten. An einer Stelle auf der anderen Seite des Feuers formten die Wurzeln eine Art Treppe, die zu einer Aushöhlung in der Erde hinaufführte. Der Mann, der dort saß, verlor sich fast im Gewirr des unterirdischen Wehrholzes. Zitt nahm Gendry die Kapuze ab. »Was ist dies für ein Ort?« fragte er. »Ein alter Ort, verborgen und geheim. Eine Zuflucht, die weder Wölfe noch Löwen kennen.« »Weder Wölfe noch Löwen.« Aryas Haut kribbelte. Sie erinnerte sich an ihren Traum und den Geschmack des Blutes, als sie dem Mann den Arm aus der Schulter gerissen hatte. Mochte das Feuer groß sein, die Höhle war größer. Es ließ sich kaum abschätzen, wo sie begann und wo sie aufhörte. Die Gänge konnten nach ein paar Schritten enden oder meilenweit in den Berg führen. Arya sah Männer und Frauen und kleine Kinder, und alle beobachteten sie misstrauisch. Grünbart sagte, »Hier ist der Zauberer, mageres Eichhörnchen. Jetzt wirst du Antworten auf deine Fragen bekommen.« Er zeigte auf das Feuer, wo Tom Siebenseiten stand und mit einem dünnen, hochgewachsenen Mann sprach, der Teile einer alten Rüstung über sein rosafarbenes Gewand geschnallt hatte. »Das kann nicht Thoros von Myr sein.« Arya hatte den roten Priester als fetten Kerl mit glattem Gesicht und glänzendem, kahlen Schädel in Erinnerung. Dieser Mann hatte ein schlaffes Gesicht und zottliges, graues Haar. Etwas, das Tom sagte, bewog ihn, sie anzuschauen, und Arya dachte, nun würde er zu ihr herüberkommen. Doch in diesem Augenblick erschien der verrückte Jägersmann, stieß seinen Gefangenen hinunter ins Licht, und sie und Gendry waren vergessen. Der Jägersmann hatte sich als stämmiger Kerl in braunem Flickenleder herausgestellt. Er hatte schütteres Haar und ein fliehendes Kinn und wirkte streitlustig. In Stony Sept hatte sie gedacht, er würde Zitt und Grünbart in Stücke reißen, als sie ihm bei den Krähenkäfigen entgegentraten und seinen Gefangenen für den Blitzlord beanspruchten. Die Hunde waren schnüffelnd und knurrend um sie herumgelaufen. Aber Tom von den Sieben hatte sie mit seinem Spiel besänftigt. Tansy war mit einer Schürze voll Knochen und fettem Hammelfleisch über den Platz marschiert, und Zitt hat auf Angi gedeutet, der an einem Fenster des Bordells stand und einen Pfeil aufgelegt hatte. Der verrückte Jägersmann hatte sie als Speichellecker beschimpft, am Ende hatte er jedoch zugestimmt, seine Beute Lord Beric zur Verhandlung vorzuführen. Sie hatten ihm die Handgelenke mit einem Hanfseil gefesselt, ihm eine Schlinge um den Hals gelegt und einen Sack über den Kopf gezogen. Trotzdem wirkte der Mann immer noch gefährlich. Arya spürte es durch die ganze Höhle. Thoros, falls es Thoros war, empfing den Gefangenen und seine Bewacher auf halbem Wege zum Feuer. »Wie habt ihr ihn ergriffen?« erkundigte sich der Priester. »Die Hunde haben seine Witterung aufgenommen, ob ihr es glaubt oder nicht. Er schlief betrunken unter einer Weide.« »Von seinen eigenen Artgenossen verraten.« Thoros wandte sich dem Gefangenen zu und riss ihm den Sack vom Kopf. »Willkommen in unserer bescheidenen Halle, Hund. Sie ist nicht so groß wie Roberts Thronsaal, dafür befindet ihr euch in besserer Gesellschaft.« Die flackernden Flammen überzogen Sandor Clegans verbranntes Gesicht mit orangefarbenen Schatten, und so sah er noch schrecklicher aus als bei Tageslicht. Er zerrte an dem Seil, mit dem seine Hände gefesselt waren, und rote Flocken aus getrocknetem Blut rieselten zu Boden. Der Mund des Bluthunds zuckte. »Ich kenne euch«, sagte er zu Thoros. »In der Tat. Im Buhurt habt ihr immer mein flammendes Schwert verflucht, und dreimal habe ich euch damit besiegen können.«
»Thoros von Myr«,
Früher habt ihr euch stets den Kopf kahl geschoren.«
»Um mein demütiges Herz zu zeigen. Doch in Wirklichkeit war ich schon immer eitel. Außerdem habe ich mein Rasiermesser im Wald verloren.«
Der Priester klopfte sich auf den Bauch.
»Ich bin auch nicht mehr so dick wie einst. Ein Jahr in der Wildnis lässt das Fett von einem Mann abschmelzen. Ich wünschte nur, ich könnte einen Schneider finden, der meine Haut enger nähen kann. Dann würde ich wieder jung aussehen, und die hübschen Mädchen würden mich mit Küssen überhäufen.«
»Nur die Blinden, Priester.« Die Geächteten lachten schallend und keiner so laut wie Thoros selbst.
»Ha, ha, ha! Stimmt! Dennoch bin ich nicht mehr der falsche Priester, den ihr früher kanntet. Der Blitzlord hat etwas in meinem Herzen geweckt. Viele Kräfte haben dort lange geschlummert und sind nun erwacht, und durch das Land wandeln große Mächte. Ich habe sie in den Flammen gesehen.«
Den Bluthund beeindruckte das nicht. »Scheiß auf eure Flammen und auf euch ebenso.« Er schaute die anderen an. »Für einen heiligen Mann bewegt ihr euch in eigentümlichen Kreisen.«
»Das sind meine Brüder«, antwortete Thoros einfach.
Zitt Zitronenmantel schob sich nach vorn. Er und Grünbart waren die einzigen, die groß genug waren, um dem Bluthund auf gleicher Höhe in die Augen zu blicken. »Passt auf, wie ihr bellt, Hund. Euer Leben liegt in unserer Hand.« »Am besten wischst du dir dann die Scheiße von den Fingern«, der Bluthund lachte. »Wie lange verkriecht ihr euch schon in diesem Loch?« Angesichts des angedeuteten Vorwurfs der Feigheit fuhr Angie der Schütze auf.
»Fragt die Ziege, ob wir uns verkrochen haben, Bluthund. Fragt euren Bruder. Fragt den Lord der Blutegel. Sie alle haben wir bluten lassen.«
»Euer Haufen? Dass ich nicht lache. Ihr seht eher aus wie Schweinehirten als wie Soldaten.«
»Manche von uns waren Schweinehirten«, sagte ein untersetzter Mann, den
Arya nicht kannte.
»Andere Gerber oder Sänger oder Steinmetze. Jedenfalls bevor der Krieg zu uns kam.«
»Als wir King's Landing verlassen haben, waren wir Männer.